Siehe, da wolltest du denn wieder gehen. Allein es geschah wie früher, dass du denn doch wieder bliebst und dich ganz langsam zum Tische wieder niederließest und folgende Worte zu deiner Entschuldigung an die Weh zu richten anfingst. Wilhelmine, jetzt aber seien Sie ruhig und hören Sie mich an. Denn wenn Sie Mutmaßungen in sich wieder mich hegen, so gestaltet zwar, dass ich offenkundig daraus ersehen muss, dass Sie sich in Ihrem Herzen ganz grundfalsch berichtet haben, so ist es nun meinerseits nichts mehr als eine brüderliche Pflicht, Sie in Ihrem gewaltigen Irrtum getreu zu berichtigen. Sehen Sie mir so recht fest ins Gesicht, ja, in mein offenes, gesundes Auge. Sehen Sie mir. Und fragen Sie sich dann selbst, ob ich's denn wohl so faustdick hinter den Ohren halte. Meinen Sie denn, ich würde Sie deshalb mit Verachtung ansehen, weil Sie derzeit etwas gewisser Art tun, was wenigstens derzeit mit meinen Grundsätzen aus reiner Liebe zum Herrn sich nicht gar wohl vereinigen lässt? O, sehen Sie mir in mein offenes Auge. Schaut denn da wirklich etwas so Verächtliches heraus? Hätten Sie meine Augen, so würde Ihnen gewiss ganz sonderbar zumute, so Sie Ihre Brüder und Schwestern sehen, mit verbundenen Augen, froh wandeln über unabsehbaren Abgründen und Klüften, daraus an eine Erlösung sehr schwer mehr zu denken ist für den unglücklichen Blinden, der da hinabgestürzt ist. So Sie jemand sehen, einen Giftbecher ergreifen, dass er ihn austränke bis auf den letzten Tropfen des Todes, wie würde es Ihnen dann zumute? Besonders wenn Sie schon einige Spuren der tödlichen Wirkung durch die Adern des Trinkers bemerken? Nun, was meinen Sie? Was würde das wohl für Wirkungen auf Ihr Gemüt bringen? Oder so Sie mit diesen meinen Augen jemanden sehen auf dem Eise eines gefrorenen Stromes, sich ganz unbesorgt herumtummeln, während die Fluten unter dem Eise zu wachsen anfängen und die Eisdecke hier und da zu bersten beginne, und der Mensch wegen seiner Taub- und Blindheit weder ihre Stimme noch das Krachen der Eisschollen vernehme? Ja, und wenn Sie noch dazu bemerken, von ferne her schon hohe Fluten über dem Eise Bergen gleich daher wogen, fragen Sie sich, wie es Ihnen dann zumute würde und was alles Sie dann tun möchten zur Rettung des fröhlichen Tauben und Blinden. Würden Sie nicht sehnlichst wünschen und beten, dass der Mensch sich nur dem Ufer nähere, dass Sie ihn ergriffen und abzögen von solcher Gefahr, die mit jeder Minute und Sekunde drohender und drohender wird? Aber was sind alle diese seichten Beispiele in aller ihrer Schauerlichkeit gegen den leisesten Gedanken nur, der mir einflüstert, siehe, dein Bruder oder deine Schwester hat nun einen Weg betreten, der von Gott abführt und zur Welt des Todes, ja des ewigen Todes, lenkt. Sie sagten freilich, es hänge ihr Herz und Leben nicht ebenso sehr daran, als ich vielleicht meine. Ich aber frage Sie, warum hat denn der Herr den Aposteln nicht nur geboten, die Welt und ihre Wege zu fliehen, sondern er sagte ihnen, so ihr in eine Stadt einkehret und nicht aufgenommen werdet, allda bleibet nicht, sondern da ihr hineingegangen seid, da kehret alsobald zurück. Nehmet euren Frieden mit und schüttelt den Staub vor dem Tore von euren Füßen. So aber der Herr den Aposteln gebot, den ganz unschuldig scheinenden Staub abzuschütteln, der an ihren Füßen kleben blieb, da sie doch als seine Boten voll heiligen Geistes in seinem Namen eine solche Stadt betraten. Was glauben Sie wohl, liebe W., was der Herr sagen wird zum Staube, der am Fuße eines Tänzers oder einer Tänzerin kleben bleibt, der da erzeugt wird in der Reitschule des Satans? Oder lehrt uns nicht schon die Natur selbst, eine wie geringe Portion Giftes schon hinreicht, dem Menschen das Leben zu nehmen, während in der ganzen Natur uns auch nicht ein Mittel bekannt ist, dass da eine ebenso große Heilkraft besäße, um den Kranken ebenso schleunig gesund zu machen, wie schnell ein Gran Giftes den Gesunden tötet und von einem Mittel aber den Toten wieder lebendig zu machen, schweigt die ganze Natur, während sie doch zahllose Tödliche in unabsehbarer Menge besitzt. Und sehen Sie, wie uns schon der Herr durch die Natur lehrt. So lehrte er einst die Apostel und lehrt seine Liebhaber noch zur Stunde im Geiste laut sprechend, indem er uns noch dieselben heiligen Worte beständig zuruft: Höret, ihr finsteren Menschen dieser Welt, ich allein bin der Weg und das Leben. Wandelt auf meinem Wege. Niemand kann zum Vater gelangen anderswo, denn durch mich. Denn ich allein bin der rechte Weg und die Türe zum Herzen des Vaters und bin das Herz oder die ewige Liebe des Vaters selbst. Sehen Sie, daraus aber geht ja doch übersonnenklar hervor, dass es somit fürs ewige Leben nur einen Weg und nur ein Mittel gibt, weil der Herr, der ganz allein nur der Weg und das Lebensmittel ist, nur ein einziger Herr, nur ein Vater, ein Christus und ein und derselbe Heilige Geist aller Macht und Kraft und Liebe und allen Lebens ist, während es unzählige und unendliche Scharen der Satane und Teufel als Herren der Verdammnis oder des ewigen Todes gibt, von denen jeglicher seine eigenen listigen Wege zum Tode führend besitzt. Wenn man aber nun diese ewig unumstößliche Wahrheit so recht betrachtet, so wird es hernach gewiss nicht schwer werden, zu begreifen, warum der liebevollste Herr des Lebens die Apostel vor dem Staube gewarnt hatte und warum sich jeder christlich sein sollende Mensch noch unendlich mal mehr vor jenem Staube hüten soll, der gar so unglaublich tödlich in des Satans Reitschule aus dem vertrockneten Schlamme aller Unzucht und Hurerei und in so unglaublicher, endloser Menge aufgestampft wird mit den verächtlichsten Füßen aller Heuchelei, alles Truges und aller erdenklichen Verführung. Oh, sehen Sie nun, liebe Freundin, wer mit innerer Sehe des Geistes diese Verhältnisse so durchschaut, der braucht eben nicht verliebt zu sein, um mit gesenktem Haupte stumm und voll oft trostlosen Mitleides den tödlichen Staub an den Füßen seiner Brüder und Schwestern betrachtend, so manche Fragen irgendeiner im Geheimen schon ziemlich bestaubten Schwester zu überhören. Was Sie mir aber vom leidlichen Verliebtsein etwas scharf vorgeworfen haben, so wäre es für mich wohl sehr schwach, wenn ich Ihnen deshalb sollte mich rechtfertigende Einwendungen machen oder Dinge widerlegen, denen ich an anderen Feind bin, wegen ihrer ruchlosen Verkehrtheit, und sollte sie an mir selbst dulden, zum eigenen Verderben, da ich dann bald alles verlieren würde, durch meine eigene blinde Torheit. Es ist aber ein himmelhoher Unterschied zwischen Liebe und dem verabscheuungswürdigen Verliebtsein. Das erste ist uns von Gott geboten, wie das zweite unter dem Namen Hurerei uns auf das furchtbar strengste verboten ist. Sehen Sie nun, so ich aber so wäre, wie müsste ich mich dann als ein berufener Knecht unter den Augen des großen Herrn ausnehmen? Sehen Sie nun wieder einen wie sehr gewaltigen Hieb ins Blaue, Sie dagegen mich sich selbst ärgernd gemacht haben.